free audio post-production by Alphonic.com.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ja, wir befinden uns, naja, vielleicht nicht mitten im Hobbit, aber zumindest im Hobbit. Und auch nicht bildlich gesprochen, weil wir sind ja nicht im Hobbit, also wir sind ja nicht im Buch, sondern eher inhaltlich.
Ich denke, ist klar geworden, was du meinst.
Also, okay, wunderbar. Ihr habt es schon gehört. Und vermutlich auch erwartet, der Tim ist da. Wir sind heute ein dynamisches Duo, aber nichtsdestotrotz haben wir uns ein gewaltiges Thema vorgenommen. Aber wie das mit gewaltigen Themen so häufig ist, manchmal werden diese Folgen kürzer.
Mal
sehen. Dass hier auch der Fall sein wird, das werden wir sehen. Und ihr werdet es hören. Ja, Tim, du hast für die Genussmittel gesorgt. An der Stelle ein herzliches Dankeschön. Und ich habe die große Ehre, dann tatsächlich auch mit dem Getränk anzufangen. Und beim Bier hast du dir ja richtig Gedanken gemacht.
Sehr viele.
Prost. Und zum Wohle. Erstmal probieren. Wir trinken das Paderborner Pilger Naturtrüb. Und müsst euch das vorstellen, ihr habt eine 0,5er Dose. Die hat so eine aggressiv raucherfarbene Tapetenfarbe.
Ja, passt.
Würde ich behaupten.
Ja.
Also sehr Tabakcremefarbe oder so.
Ja, Creme ist schon wirklich nett ausgedrückt. Also.
So, das ist ein mild süffiges Landbier, wie es heißt. Und das scheint ein Wanders- oder Schäfersmann oder vielleicht ist auch ein Gebildeter mit Hut, der mit einem Krug und einem Stab spazieren geht. So ein bisschen, als wäre es ein Pilger, was ja auch zu dem Namen passt. Und dann gibt es hier einen sehr, sehr schönen Text dazu und den lese ich euch doch wirklich gerne mal vor. Die Stadt Paderborn liegt an bedeutenden Pilgerwegen. Heute ist Pilgern und Wandern voll im Trend. Ob mit Familie oder Freunden, die Natur genießen oder sich eine Auszeit vom hektischen Berufsleben gönnen, erreichte Etappenziele werden durch eine Brotzeit und ein leckeres Bier belohnt. Unsere Braumeister hat in Anlehnung an historische Rezepturen ein besonderes Bier gebraut, mit weichem Brauwasser, ausgesuchten Hopfensorten und erlesenem Malzen ist ein besonderes Landbier entstanden. Naturtrüb, feinmild und süffig im Geschmack, getreu dem deutschen Reinheitsgebot. Und da steckt jetzt inhaltlich natürlich eine ganz unfassbare Menge drin. Und warum es ausgerechnet dieses Bier zum heutigen Thema geworden ist, erzählen wir gleich. Aber erstmal kommen wir doch dahin. Tim, du hast bisher so gut wie nichts gesagt. Ich bin hier am Dauerreden. Wie schmeckt es dir?
Ich finde ein bisschen, was heißt nichts sagen? Es ist nicht besonders, geht nicht besonders in irgendeine Richtung auf, oder? Also es ist, im Geruch ist es relativ fruchtig. Diesmal wirklich. Aber das Bier selber ist einfach ja süffig, könnte man vielleicht sagen.
Also ich muss sagen, bei dem mild gehe ich mit, bei dem süffig nicht. Ich finde es, also du hattest, glaube ich, das Wort nichtssagend benutzt. Ich finde es wirklich sehr mild und eben nicht irgendwie bierig oder süffig.
Ja, nicht bierig. Ich denke das,
sondern
schreibt es irgendwie am besten.
Also es ist, ich finde es sehr leicht, was vielleicht daran liegt, dass es so mild ist. Aber auch andere leichte Biere schmecken halt gerne mal bierig.
Das stimmt. Was ich gut finde, es schmeckt überhaupt nicht hopfig. Dieser was ja so naturtrübes Bier oft hat, dass es so hopfig
schmeckt. Das stimmt, ja.
Hat das ehrlich gesagt, also ja, wenn man es suchen will, findet man es vielleicht, aber fällt mir auf jeden Fall nicht zuerst auf.
Das ist interessant. Wir haben hier eine gewisse Ambivalenz zwischen A, dem Text auf der Dose, B, der Grundidee, warum wir dieses Bier ausgesucht haben und drittens, dem Geschmack.
Ja.
Weil im Endeffekt, was in Paderborn ist ja auch Universitätsstadt.
Viel Wissen ist da.
Ist also ein Hort, okay. Hort der Bildung, des Wissens, des
der,
Rats.
Der Heilkunst, das Morphium wurde in Paderborn empfunden.
Und da haben wir uns doch gedacht, es gibt doch nichts Besseres als ein Bier, das halt einfach Paderborner Pilger heißt zum heutigen Thema. Und im Endeffekt, wo ja auch steht, ne, da in der Stadt kannst du hinpilgern und alles und dann machst du Brotzeit und trinkst halt Bier. Das passt alles wie Arsch auf Eimer, um mich hier mal akademisch auszudrücken, zu unserem Thema. Aber ja, der Geschmack ist etwas mild und ich, also so nichts sagen ist jetzt auch, ist ein hartes Wort, aber also das ist ein Bier, wo ich sage, ehrlicherweise brauche ich das jetzt nicht nochmal unbedingt.
Also,
wenn ich wirklich ein mildes, leichtes Bier trinken möchte, dann.
Es ist
dann
halt Paderborner am Ende, ne? Also, das muss man sich vielleicht auch ein bisschen bewusst machen. Aber es gibt in Paderborn übrigens auch noch ein prächtiges Wasserschloss. Schloss Neuhaus. Es ist. Ich finde es okay. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ich es bekäme. Aber.
Nein, beschweren
nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das sowas ist, wo man denkt, na, da hätte ich jetzt mal Lust auf was Besonderes und dann nimmt man das.
Nee, bin ich total dabei. Was Besonderes auf gar keinen Fall. Und beschweren, wenn man es kriegt, auch nicht. Also beziehungsweise es kommt natürlich auf die Ankündigung an, wie es angekündigt wurde. Also ich sag mal so, du kannst relativ wenig verkehrt machen damit und du musst nicht unbedingt jemand sein, der Bier mag, um das auch trinken zu können.
Auch das stimmt, ja.
Was ich mir vorstellen kann, man könnte es zum Beispiel fabelhaft mit Zitronenlimonade mischen.
Ah ja, das wäre gut,
hätte
ja.
Ein sehr, sehr mildes Getränk.
Ich meine, ist auch niemand hier, der da jetzt widerspricht, ne?
Nee, das ist ja die Person, die irgendwie alle Kanäle zugemacht hat, weil sie gesagt hat, nee, bei denen, da komme ich nicht hin. Verstehe ich nicht. Naja, gut. Also, viele Gründe genannt, Paderborn statt des Wissens, ein fulminantes, heimeliges Schloss. Das Morphium wurde erfunden, Heilkunst und ja, ich weiß nicht. Also das Bier, wir hatten schon schmackhaftere Biere.
Ja, wir haben auch schon deutlich schlechter schmeckende Biere gehabt, muss man auch sagen. Es ist
ja, viel Geschmack kann natürlich auch viel Aua mit sich bringen.
Mhm. Ja.
Tim, du hast auch Pfeifenkraut besorgt und dessen Vorstellung obliegt dann jetzt auch gerne dir.
Yes. Also, wir haben heute was von der Küste. Passt jetzt. Ja, vielleicht passt es so ein bisschen, aber halt auch nur so halb. Wir rauchen heute von Borkum Riff, also jetzt mal was anderes als immer hier, was wir sonst haben, den Norubi. Das ist ein Tabak, den man früher auch als Sherry Cavendish, also das Flavor, ne, kannte man. Das ist eine Borkumer Manufaktur, die am Ende auch wieder in Dänemark, wie fast alle, produzieren. Und den rauchen wir heute, denn es geht ja um einen, sag mal, einen Naturheil-Erholungsort. Es geht vielleicht auch ein bisschen um was Maritimes. Um, ja, vielleicht auch einen fruchtigen Ort. Kirchwein könnte die eine oder andere Rolle spielen. Ja, wie schmeckt er dir?
Ich finde ihn relativ mild, tatsächlich. Also da bleiben wir tatsächlich so geschmacklich auf jeden Fall, wo wir auch mit dem Bier gestartet sind. Ich finde ihn sehr entspannt zu rauchen.
Total also, einfach zu handeln, ne? So.
Ja,
macht man an und
direkt, also ich plag mich ja manchmal doch irgendwie damit zu, die Pfeife ordentlich anzukriegen oder dann auch am Laufen zu halten, aber der hier ist wirklich sehr, sehr entspannt im Handling. Ja, eine gewisse, also eine fruchtige Note hat er, finde ich. Ich finde aber, und das finde ich ganz interessant, er hat so einen gewissen Bitterkontrast dabei, finde ich.
Ja, also, wie heißen denn diese Kirchen? Schattenmorellen?
Ich bin da voll überfragt.
Ja, also wie nicht so
ich
ganz
kann
süße
dir vielleicht
Pilz,
sagen, ob die katholisch oder evangelisch sind, aber...
Nee, nicht ganz so süße Kirchen, aber halt schon kirchig irgendwie.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so vielleicht ist auch einfach... Aber ich finde, das weicht, also die Bitterkeit, die würde ich jetzt attestieren, weicht so ein bisschen von dieser natürlichen Bitterkeit, die Tabak an sich ja mitbringt.
Ja, schon.
Auch
fast eher ein bisschen wie...
Unaromatisiert weicht die schon so ein bisschen, aber vielleicht ist einfach die Kombi.
Vielleicht. Aber den finde ich gar nicht schlecht. Er riecht irgendwie noch deutlich fruchtiger, als er dann schmeckt.
Ja, als ich dran gerochen habe, habe ich erst mal gedacht, so irgendwie...
Ja.
Eigentlich interessant, muss man vorsichtig sein. Stell dir mal vor, du hast jetzt so wiederverwendbare Beutel oder Stoffbeutelchen oder gegebenenfalls so...
Kann man nicht gut rauchen.
So ein Tee-Ei oder so und du hast nur zwei gleiche Dosen und du riechst dran, so was ist der Tee und dann denkst du, oh gut, ist beides Tee.
Raten wir von ab. Nicht nachmachen zu Hause.
Ja. Also Philipp, wenn du das hörst, wenn du wieder mal Tee machst, dann achte drauf, was du da reintust. Ja, ich bin mir fast sicher, ihr habt schon grob erraten können, wo es heute hingeht. Ich nenne jetzt einfach nochmal das Stichwort Wasserpark. Lange ist es her. Aber da gehen wir hin und da beleuchten wir heute für euch mal, warum der Ort und die Handlung, die dort spielt, so wichtig für den Fortlauf des Hobbits ist. Bis gleich.
Auf den Tisch kam dort kein Fisch.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht. Erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge. Oder drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, und weiter geht's. Wir gehen rein, wie man so bei der einen oder anderen Sportübertragung vielleicht sagen würde.
Ja, wir gehen natürlich rein nach Bruchtal, wie das auch die Gemeinschaft Thorin Eichenschild tut. So nur, auch wenn das vermutlich obsolet ist, aber zum ins Gedächtnis rufen. Was ist denn Bruchtal? Der Ort mit den vielen Namen.
Warte, ich muss eben ChatGPT fragen. Bruchtal ist ein Ort in Eriadorf. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Das ist die Region, wo zum Beispiel auch die Hobbits wohnen. Oder auch der Nordwesten Mittelerdes.
Eriador, nicht Bruchtal.
Richtig. Es gibt nicht viele Hobbits in Bruchtal. Was nicht heißt, dass da keine wohnen, aber es sind nicht viele. Ja, und da leben die Elben. Das ist, wo Sam sich freut, als er hingeht, denn er weiß, er wird Elben sehen. Und da leben vor allem nicht nur die Elben, sondern da leben die Elben. Also sprich, die letzten großen Noldor-Elben, die man im dritten Zeitalter noch findet, findet man im Bruchtal. Und das wird im Hobbit, finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht so klar.
Magst du das ausführen, warum das nicht so klar
ist? Die Charakterisierung der Elben im Bruchtal, das hat, glaube ich, in der ersten Folge, die wir gemacht haben, zum Hobbit hat der Jens das, glaube ich, schon gesagt, unterscheidet sich ziemlich stark von der Charakterisierung, also der Elben im Bruchtal im Hobbit unterscheiden sich sehr stark von der Charakterisierung der Elben im Herrn der Ringe in Bruchtal. Die sind deutlich fröhlicher, die sind stellenweise vielleicht sogar, man möchte sagen, betrunken, die haben einen anderen Lebensfokus, als die dann doch sehr, ja, am Ende schwermütigen, pessimistischen, fatalistischen Elben.
Ja, aber das lässt sich ja im Großen und Ganzen, das lässt sich ja auch wirklich ganz einfach erklären auch. Naja, das ist ja auf der Hand liegend. Also, wie du schon gesagt hast, zu dem Zeitpunkt, der Ring ist nicht gefunden, Sauron, die Orks und alles Böse scheint in weiter Ferne. Und als Elb mit einem unendlichen Leben musst du dir ja irgendwie die Zeit vertreiben und das machst du natürlich am besten, indem du fröhlich bist. und in dem du die Vorzüge des Lebens genießt.
Soweit verstehe ich's, aber was passiert dann?
Naja, in den 60 darauf folgenden Jahren findet erstmal sehr kurz darauf Bilbo den Ring und das Böse fängt an zu wachsen.
Das ist eine interessante Frage, steht nicht im Konzept, aber wissen die Elben, dass bevor Frodo nach Bruchtal kommt, beziehungsweise kurz vorher, sie kriegen ja schon Nachricht von Gildor und so, aber...
Also, dass Sauron stärker wird, glaube ich schon.
Ja, das denke ich auch.
Dass der eine Ring gefunden wurde, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist Elrond auch in seiner x-ten Midlife-Crisis dann irgendwie zu dem Zeitpunkt.
Ich weiß nicht, ob man von Midlife sprechen kann. Also, ist wahrscheinlich eher Endlife-Crisis.
Weiß ich nicht. Das Endlife, der hat ja noch viel vor sich. Deswegen finde ich Midlife schon irgendwie passend. Aber gut, deswegen, nein, ich würde schon sagen, also da macht man sich ja noch nicht so wirklich viele Gedanken um irgendwelches böses Filibusterzeug und so weiter. Und das ist ja 60 Jahre später dann anders, auch unabhängig, also ein Stück weit unabhängig. Der Ring verstärkt das Ganze natürlich noch, also dieses dessen Erscheinen oder böses Erscheinen.
Okay. Es ist aber eher so die lange Niederlage gegen Sauron, die jetzt langsam absehbar ist und der Ring ist dann noch der Sargnagel sozusagen.
Der Tropfen, der das... Mhm. Den Wasserpark zum Überlaufen.
Ja.
Also deswegen, ich denke...
Wasser ist aber auch so ein Punkt, ne? Das wird, glaube ich, im Hobbit nicht so wirklich erwähnt. Ja, also man weiß, es liegt hier an der Lautwasser. Es gibt sicherlich Wasser im Bruchtal, aber es ist nicht so präsent wie im Herrn der Ringe. Da spielt das Wasser ja noch eine deutlich größere Rolle.
Vielleicht, also lass uns mal so ein bisschen es machen wie Journalisten. Journalisten sind ja angehalten dazu, gewisse Sachverhalte irgendwie einzuordnen. Und ich würde sagen, wir versuchen das auch mal. Ich glaube nämlich auch, dass wir das in den Herr-der-Ringe-Folgen nie geklärt haben. Was ist Bruchtal denn jetzt eigentlich? Ist es das Tal? Was ist damit gemeint, dass es das letzte heimelige Haus ist? Gibt es da noch ein heimeliges Haus? Und ansonsten sind da nur Hütten, aber in dem darf man bei entsprechendem Preis mal übernachten. Oder...
Ja, das
ist das groß? Ist das zum Beispiel mit irgendeinem Paderborner Schloss zu vergleichen? Oder also, wenn man jetzt mal fragen würde, so, was genau ist denn Bruchtal? Dann könnte man ja anfangen mit erstmal, es hat viele Namen, dann leben die Elben da und dann kommt vermutlich sowas wie, und das ist das letzte heimelige Haus oder das letzte freie Haus vor XY. Und denkst du, aber ich dachte, das ist ein Tal.
Ja, also
wenn man
Name,
sich das anguckt und das Ganze liest und dann wohnen da ja auch nicht so wenig Elben, also jetzt auch nicht irgendwie überdimensioniert viele, aber das
keine
ist schon irreführend.
Aber man könnte schon als kleine Stadt bezeichnen vielleicht, oder? Also fehlt halt so ein bisschen die Stadt.
Die Dimensionierung so.
Ja, und gewisse Infrastruktur, denke ich so, ne? Eine Stadt ist ja in sich so autark. Bruchtal ist es vielleicht. Müsste man sich überlegen. Ne?
Also muss ja.
Die Elben brauchen vielleicht auch nicht so viel. Aber auf jeden Fall ist es, das Tal hat vielleicht den Namen gegeben, denke ich. Aber man kann schon sagen, Bruchtal ist mehr als dieses Tal. Wahrscheinlich hieße das Tal auch nicht Bruchtal, wenn die Elben da nicht leben würden.
Möglich. Oder vielleicht doch, weil eigentlich heißt es ja Imladris.
Ja. Aber Imladris ist doch elbisch für?
Das
tiefes Tal der Spalte. Hatten wir schon mal geklärt.
Stimmt, ich erinnere mich. Gut, aber also es gibt ja einen Grund. Wir haben ja beim letzten Mal Gandalf ziemlich lang gezogen. Dem geneigten Leser oder möglicherweise auch Zuschauers der Filme des Hobbits wird aufgefallen sein, Moment mal, müssten jetzt nicht eigentlich irgendwelche Trollgeschichten?
Und wenn euch dann aber noch was anderes aufgefallen hat, ist...
Wenn ihr uns lang genug hört, dann...
Ja.
Wüsstet ihr, dass wir mit unserem hochgeschätzten Kollegen, dem Seppel vom Smalltalk, mal eine Folge zu Trollen gemacht haben und da natürlich auch die drei Trolle aus dem Hobbit bearbeitet haben. Also nicht Gestein an Haut, sondern nur bearbeitet. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir über die Trolle hinweg und gehen direkt nach Bruchtal. Denn, und das ist ja das, was wir die ganze Zeit mit vielen Worten anteasern und unnötig in Länge ziehen, in Bruchtal passieren ja wirklich wegweisende Sachen für die Fortfahrt der Gemeinschaft Thorin-Eichenschild, denn Thorin hat etwas bekommen, das zwar nice to have ist, wo er aber auf Hilfe angewiesen.
Ja, Thorin hat ja die Karte und den Schlüssel von Gandalf bekommen, beziehungsweise Gandalf hat das irgendwie dahin gebracht. Sagt aber selber, gut, den Schlüssel, da weiß er vielleicht, wie das geht, so einen Schlüssel zu benutzen. Aber die Karte kann er nicht so wirklich lesen und deswegen geht er ja nach Bruchtal, ist zumindest so seine Argumentation, um Elrond um Rat zu fragen, was denn auf der Karte steht. Sagen wir es mal so.
Ja, ist das sehr freiwillig, dass Thorin das macht?
Also ich finde im Hobbit-Buch schon, da hat er nicht so die... Die
Hemmung ist nicht ganz so groß.
Ja, genau. Im Film wird da natürlich schon wieder diese Zwergen-Elben-Geschichte quasi reingesetzt, ne? Was ja auch irgendwo okay ist. Aber das ist im Hobbit-Buch nicht... Also da gibt es schon noch einen Unterschied zwischen den Elben und den Elben, die man dann später im Düsterwald...
Ja, das auf jeden Fall. Und das muss man ja sagen, also die Elben in Bruchtal sind den Zwergen ja schon freundlich gesonnen. Aber letzten Endes so, wie so häufig derjenige, der sie halt dahin bringt und das mit Sicherheit auch mit Hintergedanken, ist ja Gandalf.
Ja, und da stellt sich ja schon die Frage, weiß Gandalf vielleicht, dass es gar nicht so doof ist, da auch Rast zu machen und sich aufzufüllen. Und vielleicht, auch das muss man ja sagen, Gandalf hat ja mehrere Pläne, als nur den Plan, haben wir ja letzte Folge schon besprochen, Bilbo quasi zum Berg zu bringen. Und für alle Pläne ist es vielleicht ganz gut, sich da nochmal austauschen zu können mit relevanten Playern, wie es ja zum Beispiel Elrond ist. Und vielleicht ist auch das, vielleicht weiß Gandalf sogar, wie man die Karte liest.
Oh, das ist, da müssen wir uns jetzt drüber unterhalten. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Den kannst du doch nicht einfach aus dem Konzept rauslassen und hier einfach so reinwerfen.
Ja, ist mir gerade eingefallen. Vielleicht weiß er ja, wie die Karte zu lesen ist. Er entschließt sich aber, um halt zu verhindern, dass die Zwerge quasi nicht nach Bruchtal wollen, baut er diese Notwendigkeit quasi ein.
Boah, das ist eine total spannende Frage. So aus dem Bauch heraus würde ich nämlich sagen, dass Gandalf eigentlich so eigenbrötlerisch ist, dass er einen...
Schwer ihm zuzutrauen, oder?
Ja, schon. Aber es ist ihm in meinen Augen eigentlich auch zuzutrauen, dass wenn er einen Plan durchziehen möchte, er nicht irgendwo vorbeigeht, wo er potenziell aufgehalten wird. Oder wo es Widerspruch gibt. Und ja, den gibt es ja durchaus, weil Elrond hält es nicht für die allerklügste Idee, oder spricht zumindest die Warnung auf, ne, ihr so nach dem Motto, ihr wisst schon, dass da ein Drache ist. Und
auch das ist ein Punkt, der ja im Film noch deutlicher rauskommt als im Buch, ne? Aber das stimmt schon, ja. Es ist richtig, ja. Vielleicht, das könnte natürlich dafür sprechen, dass Gandalf da nicht absichtlich quasi hingeht, sondern notwendigerweise. Aber auf der anderen Seite ist Elrond natürlich auch einer seiner engsten Verbündeten, ne? Also.
Klar, ja.
Und der hält ihn ja jetzt auch nicht auf und der weiß vielleicht auch, dass wenn er sagt, pass auf, ich mach das jetzt, dass Elrond ihn nicht in den Kerker werfen wird.
Ja, da sind wir uns, glaube ich.
Ja. Also so gesehen ist die Frage, wie groß ist die Verzögerung, wenn man denn bereit ist, sich vielleicht zu streiten, so.
Ich glaube auch, also ich glaube tatsächlich, dass der Aspekt des Regenerierens sehr weit oben steht. Also gerade die Zwerge, wenn man mal betrachtet, dass sie ja im Endeffekt im Großen und Ganzen eh schon seit Ewigkeiten quasi heimatlos sind, dann ziehen die rum, dann planen sie diese Fahrt, dann treten sie die an und dann geht's vom Auenland erstmal durch beschwerliches Land, dann durch die Trollhöhen mit dem Zwischenfall mit den Trollen, dass die dann sagen, boah, nee, wir irgendwie haben jetzt da die Gelegenheit, oder dass Gandalf sagt so, es gibt da einen Ort, also für sich, da werden wir freundschaftlich behandelt, da können wir, kriegen wir Essen, da kriegen wir Trinken, da haben wir ein Dach über dem Kopf, da können wir wirklich mal ein, zwei Tage durchschnaufen, plus und dann vielleicht auch so ein bisschen unabhängig davon, ob er jetzt selber diese Mondruhen lesen kann oder nicht, oder ob er wirklich Elrond braucht.
Ja, vielleicht will er auch einfach nur einen Rat von Elrond sozusagen, ne?
Genau.
Der kriegt natürlich auch viel mit, was östlich des Gebirges ist, ne? Nämlich Bruchtal, letztheimliches Haus, quasi östlich des Meeres, bezieht sich ja vor allem darauf, das ist das letzte Haus in Riador und quasi die Schnittstelle zu Wilderland, also sprich alles, was dann kommt. Also Nebelgebirge und Düsterwald und so weiter. Und vielleicht hat Elrond ja auch was gehört, was Gandalf einfach noch nicht weiß, so, ne, und möchte sich da nochmal die Gelegenheit abholen, möglichst was, Informationen zu holen und vielleicht auch Elrond nochmal Informationen zu geben, was die vorhaben, damit der vielleicht noch irgendwelche Hebel in Bewegung setzen kann. Vielleicht auch, was den Angriff dann später auf den Weißen Rat angeht. Des Weißen Rates, auf Sauron, so rum.
Ja, ganz interessant. Würdest du sagen, es ergibt sich, dass sie im Bruchtal landen, oder würdest du schon sagen, dass das von Gandalf geplant ist, dass der vielleicht im Kopf schon so.
Ich finde, gerade im Buch wirkt das schon so, als ob es schon klar ist, dass die da vorbeigehen. Ich glaube, schon solange Gandalf da quasi den mehr oder weniger sagt, wo sie langgehen sollen, die Zwerge hinterfragen das ja auch nicht so wirklich, ne?
Nee, aber gar nicht, ne?
Die folgen dem ja irgendwie zu Großteilen einfach wie so Schafe.
Die scheinen auch keine besonderen Kenntnisse irgendwie von Karten oder der Map zu haben.
Das merkt man ja auch daran, dass sobald Gandalf das erste Mal sie verlässt, sie sich direkt verlaufen im Düsterwald dann später.
Ehrlicherweise glaube ich, dass der Düsterwald gerade unter den Umständen aber auch irgendwo so ein bisschen dazu einlädt.
Ja, das ist richtig. Ja.
Also
könnte natürlich auch die Fähigkeit des Führers in Frage stellen, wenn er an dem wirklich, ja, vielleicht ist auch das Nebelgebirge so ein Ort, wo man sich gut verlaufen kann, ne? Aber an einem der beiden wahrscheinlich am laufendst gefährlichsten Orte, weil dann vor dem Erebor werden die Zwerge sich auskennen, im Tal des Anduin ist nicht so schwer, das ist halt ein Tal, da kommst du, dass er die da halt alleine lässt, so, ne? Schon könnte man kritisch hinterfragen.
Ja, man muss ja schon sagen, guck mal, da ist der Weg, verlass den Weg nicht. Also ist ja eigentlich auch ein relativ klarer Arbeitsort.
Ja, das stimmt. Es wurde auch nicht gut umgesetzt. Das ist richtig.
der ewige Zwiespalt des Gandalfs. Spiele ich jetzt Babysitter oder widme ich mich den großen Dingen, was ja im Buch angedeutet ist, im Hintergrund uns aber bewusst ist, was er da quasi macht. Naja, gut. Die Zwerge, wie sieht das denn aus? Wie lange sind die Zwerge da und wie verbringen sie ihre Zeit? Wie kommen sie eigentlich nach Bruchtal?
Also, es sind wohl mindestens 14 Tage. Ja. Anfang Juni kommen sie an und irgendwie kurz Ende Juni verlassen sie es dann wieder. Also, irgendwas zwischen 2 und 4 Wochen. Das ist ja schon eine relativ lange Zeit für so eine Rast, ne? Also, scheint schon so zu sein, dass der Weg nach Bruchtal auch für Zwerge und Gandalf und auch Bilbo natürlich ziemlich beschwerlich ist und dass man dann da erstmal ein bisschen länger rasten muss.
Das ist total interessant, weil das lässt ja etwas für uns über. Wir spekulieren ja gerne, was in der Zeit so alles passiert sein kann. Es gibt von wenigen Dingen, von denen wir wissen. Es gibt Dinge, die man im Film sieht, über die unterhalten wir uns auch noch. Jetzt mal rein vom Gedanken und vielleicht auch den Film so ein bisschen ausgeklammert. Was machen denn Zwerge so, keine Ahnung, sagen wir einfach mal so 20 Tage in Bruchtal? Wie vertreiben die sich die Zeit? Glaubst du, also grundsätzlich würde ich davon ausgehen, wenn ich jetzt mit einer Horde Freunden oder so irgendwo auftauche, wo Leute sind, die mir fremd, aber wohlgesonnen sind, dann würde ich schon irgendwie gucken, zu connecten und zu gucken, okay, was macht ihr denn hier so?
Vielleicht tun sie das, ne?
Und also lebt ihr so und was spielt und singt ihr so? Vielleicht erzählt man sich gegenseitig Geschichten.
Ja, ja gut, also es gibt schon sicherlich einen gewissen Kultur-Clash. Aber die Zeit kriegen die schon rum. Also Bruchtal hat ja auch irgendwie die sogenannte Halle des Feuers, ne, wo so Geschichten erzählt werden und so. Und du kannst wahrscheinlich auch dich einfach mal einen Tag in den Garten setzen. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt nach der langen, beschwerlichen Reise. Ich glaube, dass die Zeit schon vernünftig bekommen.
Also mich würde das wirklich mal interessieren. Vielleicht haben sie sich auch mit den Elben einfach einen hinter die Binde getrunken, konsequent.
Möglich. Vielleicht gab es deswegen irgendwann keinen Wein mehr. Vielleicht sind sie deswegen auch irgendwann weitergezogen. Wer weiß das schon.
Naja, ich sag mal so, über trinkende Elben und generell über die Elben im Hobbit im Unterschied zum Herrn der Ringe machen wir sowieso nochmal was Spezielles. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so sehr drauf eingehen. Worauf ich aber gerne eingehen würde, wäre dann doch der Unterschied, also schon ziemlich klare Unterschied zum Film. Ich gehe jetzt im Hobbit-Film von der Extended Version aus, weil da einfach noch mehr Murks drin ist. Vorweg, ich finde den ersten Hobbit in Ordnung. Die Extended Version liefert da auch bei einigen Sachen wirklich einen guten Kontext, finde ich. Aber die Zwergenszenen in Bruchtal,
ja.
Also da wird's dann in meinen Augen durchaus ein wenig übertrieben. Also die Zwerge sind sehr unfreundlich, sehr undankbar, verfeuern das Mobiliar, beschweren sich über das Essen.
Und auch unnötigerweise.
Und das wird halt das ist im normalen Film ist da schon einiges drin, in der Extended Version ist es dann nochmal exzessiver.
Ja.
Da klaut dann Nori irgendwie halb Bruchtal leer und lässt da Zeug mitgehen und am Ende tanzen sie halt da irgendwie, feiern sie nackt tanzend im Brunnen oder so.
ja, ich meine, vielleicht war das der Wein auch nie leer und sie haben nur gesagt, jetzt gibt es keinen Wein mehr. Irgendwann ist auch mal Schluss mit Alkohol, wenn man sich nicht benehmen kann, wenn
aber,
man trinkt.
Aber hier mal diesen Unterschied und gerade wo wir jetzt darüber spekulieren, was haben die denn möglicherweise gemacht, kannst du dir vorstellen, dass es so gelaufen ist, wie...
Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen übertrieben. Da habe ich sogar fast eher den Eindruck, ja, was heißt, die Zwerge sind dankbar, aber es ist eher so für die so eine Zwischenstation, fast ein bisschen geschäftlich, so, ne? Wie wenn man im Hotel eincheckt, ja. Und irgendwann checkt man wieder aus, so. Und das ist im Film dann ja doch ein bisschen anders dargestellt. Also sagen wir es mal so, da ist es ja wirklich eher, also, wenn wir hier schon gehen, dann hauen wir den Laden vorher klein, so, ne?
Ist in der Kneipe klopft.
Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Also da, ich denke, ich finde, wie du es sagst, das ist...
Ja.
Das kann
vielleicht hat Elrond ihnen auch einen Bewirtungsbeleg ausgestellt, wer weiß, so, ne? Irgendwie.
Das, also erstmal, ich bezweifle das. Wenn ich das jemandem zutrauen würde, wäre es aber möglicherweise Elrond.
Ja.
Lustig. ja, gut, nee, aber kommen wir vielleicht einfach mal zum Grund. Oder zu dem Grund, von dem man eigentlich ausgehen muss, dass es der Grund ist, warum sie nach Bruchtal gehen. Und du hattest das anfangs schon angesprochen. Thorin hat eine Karte, die er nicht zu lesen vermag. Wir wissen nicht, ob Gandalf sie zu lesen vermag. Wir wissen aber, dass Elrond das kann. Und ja.
Also, das ist schon irgendwie interessant, weil warum, woher, also zum einen, gut, dass Elrond jetzt ein Gelehrter ist und zum Beispiel weiß, wie man altes Zwergisch, so stellt Gandalf das ja da, liest. Gut. Sagen wir mal, geschenkt, glaube ich. Aber zum einen ist es schon bemerkenswert, dass Gandalf das nicht kann und Elrond schon. So, also der ist ja auch irgendwie ein sehr gelehrter Mensch. Und was ja schon so ist, es ist ja noch nicht mal nur die Sprache, sondern das Hauptding sind ja die Runen. Also, dass das so Mondrunen sind, dass man die nur in einem bestimmten Licht lesen kann quasi.
Stimmt, bestimmte Zeit, bestimmter Mond.
Genau, und dass du da quasi, es ist so gesehen schon ein ziemlich großer Zufall, dass Gandalf quasi da hinkommt, Elrond das Rätsel entschlüsselt, weil das ist ja so gesehen dann aus Gandalfs Sicht, als sie da hingehen, auch nicht unbedingt gegeben. Wenn er da keine Runen sieht, schwierig, ne? Also es ist schon glücklich, dass das dann auch klappt und dass es dann halt auch noch die richtige Zeit ist. So.
Ja, wie wir ja schon festgestellt haben, solche Zufälle, die zeitlich passen oder auch vom Ausgang her, die gibt es in Geschichten, die am Ende funktionieren, doch relativ häufig. Da bildet auch Tolkien keine Ausnahme.
Ja, das stimmt.
Aber ja, irgendwie, also es hat halt auch den Anschein, als sei Elrond die einzige Person in Mittelerde, die das könnte.
Ja. Und da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage.
Weil was man ja sagen muss, also, die Zwerge können es ja selber nicht. Und den Zwergen scheint auch niemand bekannt zu sein, der es möglicherweise könnte.
Nee, nur Gandalf halt, ne? Also Gandalf weiß, wo man Hilfe bekommen könnte. Es ist vielleicht nicht die einzige Person, aber es ist natürlich wahrscheinlich auf jeden Fall die erreichbarste. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, dass vielleicht Cördan das auch könnte, der ist aber an den grauen Antworten ganz im Westen, das wäre jetzt der Ja. Einfach ein Umweg, ein sehr großer. Genauso wie vielleicht Galadriel nicht unbedingt auf dem Weg läge. Vielleicht könnte die das auch. Ne? Gerade die Noldor haben ja auch eine ziemlich, ja, das heißt innige Beziehung zu den Zwergen, aber ja doch nochmal einen anderen Zugang dazu.
Das, denke ich, ist auch so ein bisschen der Grund, warum Elrond das möglicherweise kann. Also stellt sich ja schon die Frage, warum kann der Elb irgendwie dieses alte Zwergische.
Ja, also Thranduil zum Beispiel könnte es bestimmt nicht, so, ne, sagen wir es mal ganz direkt, so, sondern schon, es muss schon einer der Großen sein wahrscheinlich, und es muss auch einer sein derer, die da einen gewissen Zugang vielleicht zu haben. Ne?
Glaubst du, Galadriel könnte es?
Denkbar wäre
Weil
es.
Gerade, also da jetzt mal zurückgehend, Galadriel hat ja Eregion gegründet, und da herrschte ja eine gute Zeit zwischen Elben und Zwergen mit Kooperation und allem. Da könnte man ja schon sich denken, dass Galadriel das vielleicht kann. Aber
die ja auch eine sehr gelehrte Frau ist, so, ne? Und auch natürlich, also ich meine, es gibt ja auch eine gewisse, also die gehört ja auch zum Königshaus der Noldor, so, die ja schon auch, also Fëanor kommt da ja auch her, so, ne? Oder auch Celebrimbor, ne? Insofern würde das wohl passen, ne? Aber klar, gesetzt ist das natürlich auch nicht, ne? Vielleicht haben sie auch einfach nicht so einen passenden Tisch da in Lorien. Wenn du die Karte in den Spiegel legst, ist die halt nass und kannst nicht lesen.
Dann erzählt der Spiegel dir das vielleicht so in der Retrospektive. Oder eine andere, so nach dem Motto, ach ja, ne, und guck mal, das passiert, wenn ihr den Bums aufgemacht habt.
Ja.
Viel Erfolg damit. Schön wäre, stell dir mal bitte folgende Szene, also filmisch vor. Stell dir vor, Thorin Eichenschild bei Galadriel wird in den Spiegel gezogen, guckt da rein und sieht zwei Hobbits, die eine Drachenrakete in einem Zelt zünden.
Mhm. Man hätte vielleicht einfach früher in den Spiegel gucken sollen, ne?
Der fragt dann, also der Spiegel sagt ja Dinge, die waren, Dinge, die sind, Dinge, die sein können und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr hypothetisches Gerät.
Das stimmt, aber wenn Galadriel, also ja, sie hätte
Merry
und Pippin vielleicht verpfeifen können, aber Gandalf war ja nicht da.
Aber was macht ein Thorin, also wie gesagt, da ist jetzt ein bisschen Spinnerei, aber was macht ein Thorin Eichenschild, wenn er das sieht, sagt er, ich gehe jetzt weiter? Oder was bedeutet das für mich? Oder war das in der Vergangenheit? Oder haben die den Drachen geweckt und deswegen ist der im Berg?
Ja. Und die, ja.
Das kann ja auch sein,
dass die Hobbits, also dass die alle gestorben sind, die Hobbits haben das irgendwie mitbekommen und als Erinnerung daran bauen die jetzt solche Drachenraketen oder so, ne? Weiß ja nicht.
Okay, lassen wir mal zurück zu.
Vielleicht sieht er auch nur den Drachen im Spiegel, wie der über Wasser auffliegt und denkt, es geht alles
glaubst
schief.
Glaubst du, es hätte Thorin abgehalten, wenn er das.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Nee,
das glaube ich wirklich nicht.
Ja, schön. Da haben wir eine substanzielle Frage beantwortet. Nee, nochmal zurück. Warum hat Elrond eigentlich diesen komischen. Hat das Ding einen Fachbegriff?
Tisch. Aber also, das ist jetzt kein Fachbegriff, aber. Ja, also gerade im Film ist das ja dieses Ding da an dem Wasserfall, wo er die Karte drauf
hat. Wo ich mir auch denke, klar, das hat er da seit 1000 Jahren rumstehen, falls er mal irgendwie altes Zwergisch entziffern muss.
Ja, also da dachte ich auch wirklich, als ich den Film gesehen habe, sieht cool aus, aber was macht er damit? Also
haben die Grotte extra so angelegt?
Das ist ja, die Grotte sieht ja auch nicht so aus, als ob du dich da irgendwie abends reinsetzt, um einen Wein zu trinken, weil du dich irgendwie vom langen Elbenseiden entspannen musst oder so. Die ist ja an sich schon wirklich. Die ist nass und kalt. Das ist schon. Also, ich würde mir das nicht in mein Wohnzimmer bauen, so, aber es sieht cool aus. Das muss man natürlich dem lassen. Ja,
ja, das stimmt, aber. Nee, aber im Ernst, also, warum hat Elrond so einen Tischteil?
Ja.
Also, ist das noch zu. Was ich mir halt denke, so. Also, ja, klar, das ist irgendwie passend für die Geschichte und du gehst halt zu den Elben, die auf der einen Seite ja, also zumindest Elrond, irgendwie weise und wissend sein sollen. Auf der anderen Seite sind die halt betrunken und nicht so, wie wir die Elben im Herrn der Ringe kennen. Und dann hast du aber diesen fancy Tisch da rumstehen. Also, weiß ich nicht, wenn du das jetzt als, ich sag mal.
Die Darstellung der Elben unterscheidet sich ja dann doch auch sehr von den, also im Film sind
ja.
Die Elben dann doch eher so diese Herr-der-Ringe-Elben, finde ich.
Ja, ja, da sind also, die deutlich näher dran.
Ja. Aber auch für die macht der Tisch keinen Sinn. Also.
Nee, aber nochmal zurück zum Buch. Was ich mir denke, wenn du jetzt quasi aufbaust, du gehst dahin, um zu rasten und du brauchst halt jemanden, der das lesen kann. und baust das so ein bisschen als Ort von großem Wissen auf. So, dann sind die betrunkenen Elben erstmal ein Stück weit inkongruent. Die verwirren. Und klar, dass der Tisch dann da ist, ist halt, das musst du halt irgendwie da reinschreiben, ansonsten funktioniert die Geschichte nicht mehr und alles, aber.
Das hätte auch weniger opulenter Tisch getan, aber.
Ja, das ist nicht ganz rund. Da denke ich mir, hätte es nicht auch irgendwas x-beliebiges tun können oder irgend so einen Kniff, den du auch ohne Tisch anwenden kannst, weil, und das ist ja der nächste Punkt.
Er hätte die Karte auch nehmen also, können, einfach gegen Mond halten können.
Genau, aber steht quasi in jedem guten Zwergenhaushalt auch so ein Tisch, damit man solche Sachen möglicherweise lesen kann? Oder, weil ansonsten ist das System ja auch irgendwie fehleranfällig.
Ja, das stimmt. Eigentlich muss es zumindest im Erebor auch so ein Ding geben, ne? Weil da haben die Karte ja irgendwie auch hergestellt. Ja, also das... Es braucht ja anscheinend nicht unbedingt einen Tisch. Der scheint das ja nur irgendwie schöner und bombastischer und so zu machen. Aber ich denke, dass sie im Erebor... Also ich meine, auch da kann man ja mal drüber... Also für die Zwerge ist eine Karte mit Mondruhen. Jetzt kommt ein... Ich krieg dafür Ärger, so, ne? Aber eigentlich bescheuert. Die sind ja größtenteils dann doch irgendwie auch unter der Erde unterwegs. Da gibt's gar keinen Mond. Und wenn man jetzt aus von Moria absieht, wo es vielleicht Spiegel gibt, wenn die da irgendwo in den blauen Bergen hocken... oder auch im Erebor, wo diese Spiegel nicht beschrieben sind, stellt sich schon die Frage, was sie mit der Karte sollen.
Ja. Ja. Also. Und vor allem, also.
Die Karte ist sowieso schon ein interessanter Punkt. Wer hat die. Also, was ist der ursprüngliche Zweck von dieser Karte gewesen?
Genau meine Frage, die ich auch stellen wollte. Weil. Also, bestand die schon vorher, dass für den. Und ganz ehrlich, also ich will den Zwergen nicht zu nahe treten, aber als ob die so vorausschauend sind, dass sie sich denken, irgendjemand könnte unseren Berg irgendwann mal erobern. Und dann müssen wir irgendeinen anderen Eingang haben.
Also es kann schon sein, dass die finden. Quasi von Thrain dann irgendwie, ich denke, das Wahrscheinlichste ist, die wurde von Thrain oder vielleicht auch Thor, ne, also Thorins Großvater und Vater, einem von beiden vielleicht in den blauen Bergen oder während der Wanderschaft oder so hergestellt, weil alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Die Karte dient ja dazu, diese Tür zu lokalisieren, ne, wo du durch geheim in den Berg reinkommst. Und nur die beiden wissen ja, wo die Tür ist, weil sie damals durch den Geheimgang den Berg verlassen haben, als der Drache angegriffen hat.
Und auch, dass der passende Schlüssel ja auch von Thrain kommt.
Genau, und den Schlüssel gab es mit Sicherheit schon vorher, denke ich, ne, weil wenn die von der Tür weg sind, kannst du ja nicht noch einen Schlüssel schmieden, der da passend, das ist unwahrscheinlich. Ja, ja. Aber die Karte vielleicht wurde echt danach, um halt dieses Wissen zu bewahren, wie man da vielleicht wieder reinkommt, weil die natürlich vielleicht jetzt nicht davon ausgegangen sind, dass sie sofort sterben, aber sie haben vielleicht befürchtet, wenn irgendwas passiert, wollen sie dieses Wissen an ihre Nachfahren weitergeben.
Ich fürchte, die Folge wird doch länger, als wir dachten.
Wahrscheinlich,
Kommt direkt die nächste Frage. Es gibt ja eine Prophezeiung dazu. Wer stellt die denn auf? Wer hat das denn wann gesehen? Und warum ist das auf der Karte und warum kann man das deuten? Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, okay, es gibt diesen Schlüssel, der ist bei der Königsfamilie, die herrscht über den Berg. Die weiß auch, wo die Tür ist. Dementsprechend kann ich den Weg dahin zeichnen. Soweit, so plausibel. Das, vielleicht gab es die Karte auch nicht, vielleicht weiß man einfach nur von der Tür und hat den Schlüssel. Okay. Und das Wissen halt nicht auf Papier geschrieben, wird einfach Mund zu Mund weitergegeben. Und wird dann von zum Beispiel Thrain in Papierform gebracht, weil der Berg jetzt halt futsch ist und weil irgendwann jemand die Chance haben soll, da wieder reinzukommen. Und weil er das Wissen so noch nicht zum Beispiel an seinen Sohn weitergeben konnte, wird halt die Karte gemacht. Das, okay, aber A, warum die Mondruhen? Und zweitens, was hat mit der Prophezeiung auf sich?
Also die Mondruhen sind, denke ich, damit halt nicht jeder Hims und Kunz da quasi drankommt. Weil die Sache ist ja, Thrain geht ja verloren.
Ja.
Relativ, ja, das heißt, er hat das ja nicht geplant von Sauron im Dol-Guldur eigentlich. Man könnte natürlich sagen, wenn du jetzt schon weißt, du machst so eine heikle Mission zur Rückeroberung deines Bergs und du lässt deinen Sohn und Erben zurück, wäre schon schlau gewesen, ihm das mit den Mondruhen vielleicht irgendwie zu stecken, so, ne, falls die Karte immer wieder auftaucht.
Das denke ich, du musst halt irgendwie was machen und ansonsten schreib es so, dass er das versteht und kein anderer. Aber diese Mondruhen, also da halt auch wieder der Punkt, wie wie bekannt sind die, wer ist der Sprache mächtig, wer kann die entziffern, wer weiß, wie man die entziffert. Und die Kette wäre ja von Srein, müsste ja fest davon ausgehen, dass Thorin damit was anfangen kann. Oder hatte die Karte gemacht, als Gandalf ihn fand.
Aber wie soll er im Kerker von Guter Dol Guldur... Punkt.
Ja, also, vergiss es.
Nee, ich denke, die Karte ist vorher gemacht worden, mit Sicherheit. Und eigentlich hätte man vielleicht das Wissen weitergeben müssen, aber vielleicht hat es aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Vielleicht, das ist jetzt eine steile These, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wusste Thorin auch die ganze Zeit, wie man die Karte liest und dachte sich, ja, wir lassen den alten Knacker hier mal machen. wobei, du hattest noch einen zweiten Punkt, die Mondrunen, das andere war?
Oh, wenn ich jetzt noch auf der Höhe meiner Schaffenskraft.
Mondrunen?
Ja, das System hinter der Karte. Warum sind es die Mondrunen? Warum kann ich es nicht so machen, dass er das quasi direkt versteht?
Ich denke, weil es riskant ist. Also, weil
oder nur er das versteht.
Weil du vielleicht nicht riskieren willst. Genau, du müsstest es so machen, dass es nur Thorin versteht. Weil du nicht riskieren willst, dass der Smaug irgendwie über irgendwelche Dritten mitbekommt, wo es dieser Geheimnis
ist. Klar, ne? Wenn die Karte in die falschen Hände gerät, ist scheiße. Davor musst du es schützen, aber ich formuliere es mal so. Wenn wir jetzt irgendwie im familiären Kontext sowas spielen wie, weiß ich nicht, Tabu zum Beispiel oder Activity, wo man bestimmte Wörter nicht verwenden kann oder wo man irgendwie zu etwas hinleiten muss.
Und dann steht auf der Karte nicht Süden oder was? Also das.
Nein, aber dass du halt über Insider kommunizierst und die wird es ja auch in der Familie von Thorin Eichenschild gegeben.
Das stimmt, aber du willst ja vielleicht auch, ich glaube, das kann ich schon verstehen, weil Frein weiß ja nicht, dass Thorin derjenige sein wird, der den Berg zurückbekommt. Er ist sich wahrscheinlich ziemlich sicher, dass der irgendwann auch aufbrechen wird, um den Berg zurückzuerobern. Aber er kann ja auch scheitern.
Das zweite war die Prophezeiung.
Ah, sehr gut. Genau, kommen wir dann sofort drauf. Thorin kann ja auch scheitern und dann willst du ja vielleicht auch sicherstellen, wenn vielleicht erst Thorins Sohn oder Generation 10 diese Karte hat, dass die damit genauso viel an und dann sind so Insider halt vielleicht verloren gegangen. Ne? Die Prophezeiung, genau. Die Prophezeiung ist, glaube ich, auch im Film größer, als die im Buch ist. Die gibt es auch im Buch, aber nicht ganz so. Also nicht
ja,
so
die, dieses, dem, im Film hat die viel Gewicht, ja.
Genau, gerade was auch so Bart und so angeht. Ich weiß nicht, woher die.
Aber ich meine, die wird im Buch auch irgendwo erwähnt und ich meine, dass sie auch den Zeitpunkt beinhaltet.
Ja, auch das ist das mit dem Durinstag, ne?
Ja, genau.
Es ist wohl so tatsächlich, es gibt diese Prophezeiung, was die Menschen von Tal angeht, mit der König wird zurückkehren und so, aber es gibt keine Prophezeiung, was die Karte angeht.
Okay, dann habe ich das durcheinander geworfen. Das ist aber gut, weil da müssen wir uns darauf nicht weiter konzentrieren.
Ja, deswegen hatte ich es auch direkt wieder vergessen.
Und ich hätte das Kapitel doch nochmal lesen sollen. Ja, aber das, dann ist ja wirklich entspannt. Dann brauchst du ja wirklich nur jemanden, der Mondruhen lesen.
Ja, es ist gar nicht so ein schlechtes System vielleicht, solange du halt weißt, dass da diese Mondruhen drauf sind. Diese Information hätte halt so vielleicht geheim von Zwergenherrscher zu Zwergenherrscher.
Aber da frage ich mich auch, ob das nicht etwas ist, wo ein Zwerg an sich drauf kommen kann. Vielleicht jetzt nicht der Feldwald-Wiesen-Zwerg, der in den Eridluin geboren wurde und dann irgendwie von seinen Eltern ein Handwerk gelehrt kriegt. Aber gerade etwas ältere Zwerge oder auch gelehrtere Zwerge kann ich mir schon vorstellen, dass das da irgendwie.
Aber ist es nicht naheliegend? Also, weil das sind ja Zwerge aus Durins Volk und die haben ja auch lange in Moria gewohnt.
Ja.
Und dieses Isildin, was diese Mondruhen ja darstellt, ist ja am Ende aus Mithril.
Ja, natürlich.
Und wenn du das zur Verfügung hast, und die werden natürlich ein bisschen Mithril, werden die auch im einsamen Berg dahin, nicht viel, ne? Aber so für so Besonderheiten wird es das zur Verfügung geben.
Zum Beispiel für Kettenhemden.
Zum Beispiel. Ja, genau, also, ne?
Ja, ja.
Als die Zwerge geflohen sind, werden die einiges an Mithril mitgenommen haben, weil das ist das Wertvollste, was die so hatten, ne? Also, deswegen glaube ich, dass das vielleicht so der Grund ist, warum sie dann auch Ifidin dafür benutzt haben, weil es verfügbar war, weil es funktioniert. Es ist am Ende eine Geheimverschlüsselung.
Ja.
Es ist eine, die ist super unwahrscheinlich, dass das eins der bösen Völker irgendwie macht, weil mit Sonne und Mond und Sternen und so, das können die alle nicht so gut. Insofern finde ich es schon sinnvoll irgendwo, dass es das wurde.
Ja, aber dennoch, also wenn es halt keiner lesen kann oder...
Ja, also das Ding ist, wahrscheinlich ist einfach diese Information verloren gegangen, dass es das ist. Und wenn die Karte wirklich von Thror ist, was noch wahrscheinlicher ist als von Freien, ist es vielleicht, also, ne, hat einfach rein vergessen, es weiterzugeben oder konnte es nicht weitergeben.
Ja, ich sag mal so, umso besser, dass man hier an Bruchteil quasi rankommt, dass da jemand ist, der das Ganze lesen und entschlüsseln kann.
Ja, dass Elrond die Kohlen aus dem Feuer holen kann.
Ja, irgendwie, das scheint etwas. Also ich bin mir sicher, wenn es noch eine dritte Geschichte quasi in Mittelerde so gegeben hätte, jetzt, ich sag mal, in diesem Kontext der eine Ring oder so,
ja.
Dann wäre, was auch immer an Aktion passiert wäre, auch da mit Sicherheit über Bruchtal gegangen.
Wahrscheinlich, ja. Das
irgendwie,
ist,
das ist, also...
Es ist halt auch einfach sehr nah am Auenland. Also was heißt sehr nah? Es ist einfach näher am Auenland als zum Beispiel Gondor oder... Und sobald die Hobbits irgendwie eine Rolle spielen, die ja dann zu dem Zeitpunkt eigentlich...
Ja, sobald Gandalf eine Rolle spielt.
Auch beides, ne? Also Hobbits und Gandalf gehören ja beide irgendwie auch zusammen und das ist auch ja Gandalfs geografischer Bereich.
Man muss ja schon klare Kiste sagen, irgendwie so Bruchtal ist ja Gandalfs Go-To-Ding.
Ja, sicher. Auch so seine Basis wahrscheinlich.
Ich glaube auch, dass er da relativ viel Zeit verbringt, wenn er sich gerade nicht irgendwo in Mittelerde rumtreibt. Weil das ist ja so... Also... Ja, er kommt mit den Menschen klar. Gut, die Hobbits mag er sehr, aber...
Die Elben sind die einzigen, die ihn wirklich verstehen.
Aber
das
genau,
muss man schon so sagen.
Aber so im Kontext gesehen ist er bei den Elben schon irgendwie am passendsten aufgehoben. Und gerade mit dem Auftrag, den er auch hat, so ein bisschen die Geschicke Mittelerdes vorm Bösen irgendwie zu lenken,
ja.
Macht da Bruchtal halt auch Sinn, weil das halt auch eher in seinem Gebiet ist, wie du gesagt hast, was dann auch dafür spricht, dass er nicht so oft in Lorien zum Beispiel ist.
Ja, und...
Oder Lorien nicht seine Basis
ist. Ist auch nicht so sein Bereich, ne? Also er scheint mit den Menschen, dafür wäre Lorien vielleicht besser, so, ne? Da hast du mehr Kontakt zu denen nach Rohan und nach Gondor und so. Aber wenn du dich eher um die Hobbits und Elben, also um das ehemalige Arnor, was ja auch
genau,
eins von Gandalfs ehemaligen Gebiet ist, dann ist Bruchtal schon die logische Basis, auf jeden Fall. Ja.
Gut. Also, die Mondruhen sind entziffert. Die Zwerge wissen, was zu tun ist und brechen dann irgendwann auch auf. Was hält denn Elrond von dem Unterfangen?
Also, im Film ja nicht besonders viel. Da gibt es ja schon eine eindeutige Warnung, auch an Gandalf, aber auch an Thorin. Dass das vielleicht nicht so, also dass der Drache durchaus noch leben kann, weil es da ja auch schon so dargestellt wird, ja, der Drache, der ist tot, wir gehen eigentlich nur hin und holen den Schatz. So. Im Film ist es, glaube ich, deutlicher als im Buch, würde ich sagen. Da nimmt Elrond nicht so wirklich, da ist er eher so ein Dienstleister. Also.
Ja, ich denke auch, im Buch ist das eher so, ja, die kommen, die werden begastet.
Kriegen sie Informationen, die sie haben wollen.
Kriegen die Informationen und dann viel Glück. So nach dem Motto.
Ja, also das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
Kann man schon so sagen. Wobei ich muss, also ehrlicherweise muss ich sagen, da gefällt mir, mir gefällt die Szene oder die Umsetzung im Film, wie sie es machen, weil da knüpfen sie ja an den Film Der Herr der Ringe an, so ein bisschen.
Ja, und es
und halten den Charakter Elrond in der Sicht kongruent, der schon seinen Senf dazu gibt, der jetzt aber auch nicht behindernd ist.
Ja, und der auch schon mal die Probleme sieht, die andere vielleicht nicht so sehen, ne? Das passt ja auch besser dazu so ein bisschen, ja, das stimmt, ja. Also, ich finde das dramaturgisch auch irgendwie besser, weil du schon das Gefühl hast, dass auch Gandalf nicht unumstritten in dem Sinne ist von alle, also, die spielen im gleichen Team, das ist klar, so, ne, Elrond würde den jetzt auch nicht irgendwie an Sauron verraten oder so, weil er irgendwie was Dummes macht, aber der Weg ist auch nicht immer, da sind sie sich nicht ganz einig so, ne? Und das ist auch in Ordnung so. Also.
Ja, und im Endeffekt, das ist ja auch eine total wertvolle Ressource, die du dann hast, dass du halt ein vertrauensvolles Verhältnis hast, dass du durchaus bereit bist, dem anderen seinen Bereich und auch seinen Handlungswillen und so weiter zu lassen, dass du aber auch schon sagst, ja, so pass mal auf, ne? Und das ist ja auch etwas, was Gandalf ja wirklich macht. Er ist ja durchaus interessiert an der Meinung.
Ja, und Gandalf weiß ja auch vielleicht gar nicht, was im Erebor so los war. Vielleicht hat Elrond ja mehr Informationen als er.
Ja, stimmt. Das
vielleicht
kann auch
sein. Also weiß er, dass der Drache gesehen wurde, zum Beispiel. Hätte sein können, ne? Er sagte das nicht, aber hätte sein können.
Ja gut, und dann geht's im Endeffekt aus Bruchtal wieder raus für die Zwerge. Die ziehen weiter Richtung Einsamer Berg. Und dann schließt sich das Kapitel Bruchtal für den Hobbit eigentlich auch schon.
Ja, was schon, ja.
Ich habe hier noch so ein paar Bingo-Punkte drauf, aber die haben jetzt nicht mehr wirklich was
das Wichtige
mit
ist
dem Buch der Reise oder dem Inhalt zu tun. Sondern, also, was ich hier noch drauf habe, das könnten wir jetzt natürlich Weiß Azog vom Bruchtal.
Im Film, ne?
Ja.
Weil er schon die Zwerge dahin verfolgt, so. Und man hat das Gefühl, seine Jäger werden da doch ein bisschen überrascht von den Elben.
Ja, dazu also, vielleicht noch ganz kurz, ne, im Film ist es ja so, dass Gandalf sie schon über so einen geheimen Gang nach Bruchtal führt und dass es nicht halt, Gandalf ist halt Reiseleiter und die kommen irgendwann im Bruchtal an. Und
es ist ein bisschen dramaturgisch
und kein kümmert das so richtig, sondern es ist schon so, dass Thorin auf gar keinen Fall irgendwas mit den Elben zu schaffen haben möchte und durch diesen Ork-Überfall Gandalf sie dann halt dahin leitet.
Ja.
Jetzt
könnte man natürlich sagen, hat Gandalf den Ork-Überfall inszeniert, damit die Zwerge nach Bruchtal gehen. Nein, das wäre vielleicht ein bisschen weit gegangen.
aber das ist schon eine interessante Sache, wie Azog das zumindest im Film sieht. Der sieht, okay, irgendwann sind die Zwerge, Azog selber ist ja gar nicht beteiligt in der Szene im Film.
Nee, aber seine Untergebenen sozusagen.
Ja, und
ne?
Da ist halt schon interessant, weiß Azog von Bruchtal A, B geht er davon aus, dass die Zwerge auch dahin sind.
Das ist sowieso ja die Frage, wie viel weiß die böse Seite oder Sauron? Also sie werden wissen, dass das da irgendwo ist. Das kann ihm ja nicht verborgen geblieben
sein. Also dass da irgendwo Elben sind, das wird er schon spätestens mitbekommen haben, als sie seine Orks und Wargs da platten.
Ja, und auch im Vorhinein so, ne? Weil, also schon allein, wenn man sich anguckt, wie es gegründet wurde, Elrond wurde da ja auch mehr oder weniger hin verfolgt und da auch belagert. Also,
aber weiß Azog das? Das ist ja.
Ja, das ist die andere Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man der Logik des Films folgt, dass er quasi dahin geschickt wird von Sauron, um die zu fangen, dass Sauron ihm auch irgendwie gesagt hat, pass auf, also er wird ihm ja so ein bisschen erklärt haben, wie das Gelände aussieht und so.
Glaubst du?
Kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich glaube, das wird eher so eine Sache, bring mir den Kopf von Thorin Eichenschild.
Ja, aber auch die Nazgûl sind ja, ich wollte gerade sagen, auch die Nazgûl wussten ja so halbwegs, wo sie unterwegs sind, aber das stimmt ehrlich gesagt nicht wirklich, ne? Die waren da auch ziemlich lost im Norden, also Sauron scheint einfach keine Karten von der Region zu haben. Vielleicht ist das so sein Hauptproblem.
Vielleicht hatte die auch nicht mehr. Vielleicht wurden die im Zuge des letzten Bündnisses oder der Schlacht da irgendwie ver...
Ja, aber also wenn du denkst, es wird wichtig, dann würdest du doch vorher irgendwelche Speer oder so dahin schicken und mal das, also ne, das Land angucken.
Weil zumindest, also für den Film hat das mit Sicherheit eine Relevanz. Also die Fährte wieder aufnehmen, tun sie ja nur dadurch, dass die Zwerge durch Orkstadt kommen.
Das stimmt. Habe ich mich gerade gefragt, wie kommt Azog am Ende des ersten Hobbits dazu, die Zwerge dazu überfallen? Aber es ist natürlich klar, es wird ja auch gezeigt, dass dieser Schreiber-Ork da geschickt wird, um ihn zu benachrichtigen. Ja. Wahrscheinlich ist es darüber gekommen, ne? Das stimmt, weil sonst waren sie eigentlich da runter vom Radar. Und das scheint ja wirklich eine der großen Stärken von Bruchtal zu sein, wie es der Ringträger ja auch ist, erstmal vom Radar verschwunden worden zu sein.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass Sauron ungefähr weiß, wo es ist. Weil auch Gandalf sagt ja im Herrn der Ringe zum Beispiel, irgendwann, wenn wir jetzt nach Bruchtal zurückgehen, nach dem Karadas, dann wird er das belagern und zerstören. So. Also die ungefähre Lage wird auch Sauron klar sein. Dafür er muss ja eigentlich, er weiß es nicht, ne? Er weiß nicht, wo die drei Elbenringe sind, aber er muss ja vermuten, dass die bei den stärksten Elben sind. Und das sind so Grauernfurten, mit Kördern könnte sein. Galadriel ist für Sauron natürlich ein heißer Guess für einen Elbenring. Und auch ist so einer der mächtigsten Elben, die es da gibt noch, ne? Musst du mit berücksichtigen. So. Und er wird wissen, wo Elrond ungefähr wohnt. Das denke ich schon.
Und wie du schon gesagt hast, Sauron wird schon davon ausgehen, dass Galadriel einen Ring haben könnte. Dann gucken wir doch einfach mal in die in den Themenpunkt Rings of Power, den du hier in das Skript reingemogelt hast.
Ja, den kriegen wir zu jedem Thema dazu reingeburgelt.
Ja. Zu der Vorgeschichte fehlt da noch was. Bringt Rings of Power da neue Aspekte?
Naja, wir sehen die Gründung von Bruchtal in Rings of Power. Wir sehen, wie Galadriel diese Klippe runterfällt, das überlebt aufgrund der herausragenden Heilkunst von Elrond. Und dann die Elben, ja, die diese Schlacht um Eregion verloren haben, also die alle vier, die es noch gibt, sich nach Bruchtal zurückziehen und dann Gil-galad ein Schwert in die Höhe reckt.
Ja.
Das sehen wir schon.
Ich glaube, ich bin mir auch sicher, was als nächstes passiert. Die finden so eine Höhle mit einer Grotte unter einem Wasserfall. Und da steht da so ein geiler, komischer.
Ich glaube, dass er das
Glassteiniger
Durin,
Tisch?
Den Tisch, den er Gil-galad irgendwie, in der, ich glaube, es war die erste Staffel abgezogen hat, dass er den quasi als Einzugsgeschenk.
Boah, wenn das passiert, das wäre sehr lustig.
Ist unmöglich.
Ja, das war mal der Slogan einer berühmten Automarke.
Ja.
Aber das hat sich die Amazon-Serie dann wohl auch irgendwie so ein bisschen angeeignet. Dann noch eine ganz wichtige Frage. Sind da eigentlich alle Elben besoffen? Oder machen die das eher so schichtenweise?
Ach so, hat jeder mal Schicht im Baum zu hängen und
also,
Wein zu trinken?
Ich war ja 10 Jahre lang Jugendleiter. Und bei uns war es so, wenn wir dann auf Sommerfahrt waren, dass wir immer Leute hatten, die quasi sogenannten Anti-A-Abends haben. Ne? Also
auf
so
nicht
einer Fahrt,
dürfen, falls
auch
was
die Leiterrunde trinkt mal 1-2 Bierchen.
Ja.
Aber es sind halt bei uns immer Leute gewesen, die nüchtern geblieben sind für den Fall, dass halt irgendetwas ist.
Ja, vielleicht ist das die Erklärung für Elronds sehr schlechte Laune, ist das einfach jeden Abend. Und ist deswegen nicht so gut, auf die anderen Elben zu sprechen. Ja, also das passt zur Darstellung der Elben im Hobbit, ne, im Buch. Die sind einfach deutlich fröhlicher und lebensfroher
und es
sind
passt.
Auf jeden Fall, also als sie da oben in dem Baum sitzen und Bilbo und die Zwerge begrüßen, sind die mit Sicherheit besoffen. Es geht ja gar nicht anders.
Ja, auch das. Also ich wohne ja hier in Düsseldorf in der Nähe eines Parks. Da sitzen auch häufig Besoffene in den Bäumen. Und
in den Bäumen?
Leute. Nein, vielleicht.
Die können meistens
Bäume
ja gar nicht so gut klettern dann noch.
Aber ja, das ist wirklich faszinierend. Und ich stelle mir das so witzig vor, wenn du aus dem Herrn der Ringe kommst und du liest dann über die Elben, und das sind ja nur 60 Jahre dazwischen quasi, liest dann über die Elben im Hobbit, dann denkst du dir erstmal, was zum Geier? Und wenn du den Hobbit zuerst liest und du liest dann 60, also quasi.
Ja, dann macht es
60
mehr
Jahre
Sinn
später
so,
den
ne?
Herr der Ringe,
so macht's mehr
dann Sinn. Kannst du es dir vielleicht irgendwie herleiten, weil die Situation ernster ist.
Ja.
Aber es ist schon die Frage so, das sind ja ganz andere Elben. Und dann kommt die Amazon-Serie und bringt nochmal ganz andere Elben.
Das stimmt.
Und die Elben in der Amazon-Serie haben weder was mit den Elben im Hobbit noch mit den Elben im Herrn der Ringe.
Die haben vielleicht
gemacht.
Auch gar nichts mit Elben zu
also
tun,
von
müsste
den,
man sagen.
Also von den Namen her nur noch so.
Ja, also das stimmt, ne? Die Darstellung, ich glaube, die Elben sind schon das Volk, was über die ganzen Verfilmungen und Adaptionen und so die größten Unterschiede in der Darstellung hat. Was aber natürlich auch daran liegt, die Hobbits sind meistens die Hauptfiguren. Da ist es schwieriger, irgendwie mehr Unterschiede reinzubauen. Also für das ganze Volk, weil diese vier Hobbits, die wir sehen, ja quasi alle Hobbits sind, die man sieht. Und Menschen, also wie Menschen sind, wissen wir halt. Und Zwerge kommen halt nur in einem der beiden Werke so wirklich vor. Deswegen liegt es vielleicht auch daran, aber die Elben haben schon die größten Unterschiede, würde ich sagen. Auch im Hobbit, die Elben im Bruch, da sind ja ganz andere Elben als die im Düsterwald dann später.
Wobei auch die dem Wein nicht abgeneigt sind.
Das stimmt, ja.
Ja, interessant, gut. Dann saugen wir uns jetzt noch ein Zauberer kommt nie zu spät aus den Rippen. Dazu haben wir uns vorher ehrlicherweise gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber greifen wir vielleicht den Punkt einfach nochmal auf. Gandalf und Bruchtal. Glaubst du, Gandalf hat in Bruchtal einen Raum, wo er vielleicht auch so ein paar, wo er vielleicht auch einfach so ein paar Bücher hat, wo er vielleicht so eine Werkbank und ein paar Stoffe hat?
Also an Aarons Stelle würde ich das
Feuerwerk
vielleicht machen.
Zusammenbauen kann?
An Aarons Stelle würde ich das machen. Aber ich weiß nicht, ob er es hat. Gandalf könnte auch so dieser Pauschalurlauber sein, der einmal im Jahr nach Sizilien fährt und dann aber immer den gleichen Tisch im Restaurant haben will, weil er da schon seit Jahren ist. Oder im Stadion immer an der gleichen Stelle stehen will, weil er da schon seit Jahren steht. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber also es macht irgendwie schon Sinn, weil Gandalf natürlich auch irgendwie ein Ort, wo der, so Sachen wie die Karte und den Schlüssel, die trägt er doch nicht 100 Jahre mit sich rum. Also.
Scheiße. Vielleicht ist Gandalf auch der klassische.
Karte und Schlüssel geht ja vielleicht noch, aber was ist, wenn der mal größere Gegenstände bekommt?
Zum Beispiel einen Tisch.
Ein Tisch zum Beispiel. Der muss ja irgendwo vielleicht haben wir Gandalfs Raum gefunden, ja.
Nee, also ich kann mir nur denken, ich halte es für plausibel, dass Gandalf tatsächlich irgendwie einen Raum in Bruchtal hat. Dass er da selten ist, aber dass er halt auch irgendwie was hat, wo er sein oder irgendwelches Zeug zumindest lagert. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, und wenn er irgendwie was
muss ja diese Robe auch mal gewaschen
wenn er
werden.
Auch etwas nachschlagen möchte, muss er ja zwangsläufig nach Bruchtal, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Althistorie der Menschen ist, wo er dann zum Beispiel in die Archive von Minas Tirith muss. Wir wissen, dass er nicht bei Saruman wohnt.
Offensichtlich. Und er wohnt auch nicht bei Bilbo. So.
Also. Und dass er, genau, und dass er das Gebiet, es ist ja auch von der Lebensspanne her irgendwie Blödsinn.
Ja.
Ne? Deswegen, also ich glaube schon, dass er da irgendwie einen Raum hat. Wobei, vielleicht ist Gandalf auch der klassische Quester. Und irgendwie, er hat halt die Karte und den Schlüssel bekommen und ist dann in der absehbaren Zeit halt.
Ist das gelöst? Ist das
losgezogen, ja. Um an des Rätsels Lösung sich zu setzen, quasi.
Auch denkbar, ja.
Auf der anderen Seite. Also was
ja, also
macht
ich halte
er, was
eigentlich
macht er
für wahrscheinlich,
was
ja.
macht da was macht der Herr der Ringe die 17 Jahre, die er halt nicht weiß, dass der eine Ring ist.
Ja, stimmt.
Also ja, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie in Bruchtal sitzt. Gut, fällt dir noch was ein, was wir heute beleuchten müssen in dem Kontext?
Ich denke nicht.
Gut, weil mir fällt gerade auch nichts ein. Falls dir beim Zuhören gerade oder auch in der letzten Stunde irgendetwas aufgefallen sein sollte, was wir übersehen haben oder wo wir Murks erzählt haben, dann schreib uns eine Mail, schreib uns auf Instagram an, nimm gerne Kontakt auf. Ihr dürft auch ansonsten wie immer gerne Kontakt zu uns aufnehmen mit Input, konstruktiver Kritik etc. pp. Auch Pöbeleien werden bis zu einem gewissen Grad geduldet. An der Stelle sage ich herzlichst ans Herz gelegt. Lest die Bücher.
Nein. Ah, okay. Mhm.
Ja, lest die Bücher, nicht die Pöbeleien. Schaut die Filme. Hört die Hörbücher. In dem Fall wollen wir natürlich auch nochmal Werbung für den Hobbit machen. Sonst haben wir das ja immer für die Herr der Ringe Bücher gesagt, aber den Hobbit könnt ihr jetzt natürlich auch gerne nochmal lesen.
Ein bisschen spät jetzt so in der dritten Folge zu dem Thema, ne? Hätten wir vielleicht früher mal sagen sollen.
Ich hätte mir vor der Folge vielleicht nochmal reinlesen sollen. Aber das werde ich auf jeden Fall nachholen. Und vor der nächsten Folge werde ich auch etwas besser vorbereitet sein. Das wird dann zeitlich auch etwas entspannter laufen. Schaut auch mal in die Rings of Power Serie rein. Man munkelt, dass da Ende dieses Jahres, möglicherweise im Verlauf des nächsten Jahres, die nächste Staffel rauskommt.
Ich habe jetzt November 2026 heute gelesen.
Ist
ein Gerücht.
Lassen wir uns mal überraschen. Was Offizielles gibt es da zumindest nach unserem Wissensstand nicht. Und wie immer ein riesengroßes Dankeschön an dich, Tim, dass du deine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hast, auch dass du die Genussmittel organisiert hast und uns deine Zeit geschenkt hast. An euch da draußen ein riesengroßes Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt, hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Macht es gut.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. So können wir unsere Technik zum Beispiel aufrüsten und uns neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar richtig schöne Goodies.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com